Wenn solche Menschen den Mut haben oder sich selbst die Erlaubnis geben, in ihr Inneres zu horchen und zu fühlen, was sie denn wirklich glücklich macht, dann könnte ja im Bestfall dabei rauskommen, nicht nur, was ich aktuell tue, was andere komisch finden, macht mich glücklich, sondern vielleicht wäre es eine Idee, ich guck mal, ob es noch andere Menschen gibt, die so ähnlich sind.
Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit der Märchenerzählerin und Geschichtenweberin für Erwachsene und Kinder, Franziska Fabula. Hallo Franzi, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
Ja, schön, dass du mich dazu eingeladen hast. Ich freue mich.
Auf deiner Webseite steht Märchenerzählerin und Geschichtenweberin. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ich bin genau das und ich tue genau das. Also, naja, ich bin schon noch mehr als das, aber es ist wirklich so die Herzenssache. Also Märchenerzählerin sein, das mache ich jetzt seit 2013 und eigentlich aber schon länger. Also 2013 habe ich eine einjährige berufsbegleitende Weiterbildung zur Märchenerzählerin gemacht, die dann im Dezember mit einem großen gemeinsamen Abschlussabend geendet hat. Und die so mein Einstieg war ins professionelle Märchenerzählen. Aber tatsächlich habe ich auch schon als Kind, insbesondere meiner jüngeren Schwester, selbst erfundene Märchen erzählt und Geschichten. Und die schwärmt bis heute davon. Also jetzt muss ich gerade überlegen, wie alt die jetzt ist. 35, genau. Und schwärmt immer noch davon, wie ich als Kind teilweise draußen, wir haben das nicht oft gemacht, aber draußen haben wir manchmal einfach unter freiem Himmel übernachtet. Wir hatten so einen kleinen Bauernhof und genau, da habe ich dann Geschichten erfunden und erzählt. Und das Geschichtenweberin sein, das ist eben dementsprechend eigentlich sogar schon noch älter als das Erzählen bei mir. Ich habe eben diese Geschichten schon in der Kindheit erfunden und einem sehr, sehr kleinen Publikum erzählt. Aber ich habe noch, bevor ich erzählt habe, angefangen zu schreiben. Also die ältesten, ich sag mal in Anführungsstrichen, Manuskripte, die es von mir gibt, da war ich 7 Jahre alt und hatte also gerade schreiben gelernt und habe die ersten Mini-Geschichten erfunden und die habe ich auch aufgeschrieben. Die gibt's noch, die liegen noch oben in meiner Truhe mit Märchen, Gedichten, Geschichten und so, die ich so geschrieben habe. Genau, also Geschichten gewebt habe ich eigentlich, solange ich denken kann. Und ja, das fing auch ziemlich idyllisch an. Also du hast mich ja jetzt hier besucht auf dem Bauernhof, auf dem ich mittlerweile wohne, noch gar nicht so lang. Aber alles fing auch auf einem Bauernhof eben an. Und ich habe in meiner Kindheit und Jugend regelmäßig auf der, also dort gesessen, das nannten wir die Birnenweide. Wir hatten einen riesigen Garten mit Obst und Gemüse und nebendran eine Weide, wo unsere Ziegenherde stand. Und da war eben ein großer Birnbaum. Und ich habe total gern unter diesem Birnbaum gesessen, mich so an den Stamm gelehnt. Wenn die Mittagssonne kam, lagen die Ziegen um mich rum. Dann wollten die gerade ausruhen und nicht mehr rumspringen und futtern. Und dann habe ich da immer Papier und einen Stift dabei gehabt und habe massig geschrieben. Genau, das ist also ganz alt und ganz aus meinem Tiefsten heraus seit jeher.
Und wie kam es dann dazu, dass du dich damit selbstständig, hauptberuflich selbstständig gemacht hast?
Das war tatsächlich ein relativ langer Weg dafür, dass es mich schon so lange begleitet. Ich habe tatsächlich, im Laufe dieser einjährigen Weiterbildung, die ging immer am Wochenende, war das. Ich habe nebenher noch studiert und auch gearbeitet und dann einmal im Monat war dann ein Wochenende lang in Bochum am Figurentheaterkolleg diese Ausbildung zur Märchenerzählerin mit, 11 anderen Leuten. Und ich habe, glaube ich, ab dem zweiten Wochenende gewusst, das ist es, das möchte ich tun. Ich war so entbrannt und so Feuer und Flamme und habe gedacht, krass, das ist meine Bestimmung im Leben. Da ist sie ja. Ich habe sie gefunden. Und dafür, dass ich das wirklich am, also vielleicht war es schon am ersten Wochenende, aber sagen wir mal, es wäre am zweiten gewesen, so früh wusste, habe ich wirklich noch ewig gebraucht, um mich zum ersten Mal zu trauen, zu sagen, okay, ich probiere das mal hauptberuflich. Ich möchte auch der Vollständigkeit halber dazu sagen, dass ich es jetzt gerade kombiniere mit einem Job, mit einer Festanstellung, die ich 2 Tage die Woche auch mache. Also jetzt seit 2 Monaten bin ich wieder nicht hauptberuflich Märchenerzählerin, sondern ja, mach so quasi halb-halb ungefähr.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass du nach 2 Wochen oder am 2. Wochenende gemerkt hast, das ist so deine Berufung. Wie muss man sich das denn vorstellen, eine Ausbildung zur Märchenerzählerin? Also ich meine, man kennt ja irgendwie, okay, Märchen, ich habe da halt Märchen im Buch und dann lese ich das vor und dann bin ich ja quasi auch Märchenerzähler. Aber was ist so das Besondere an dieser Ausbildung? Was macht die Ausbildung aus?
Da hast du gerade schon eigentlich genau das richtige Stichwort genannt, weil wenn du Märchen im Buch vorliest, dann ist das wunderschön und das kann total genussvoll sein für den, der liest, für die, die zuhören. Aber wir haben eben nicht gelernt, Märchen schön vorzulesen, sondern frei zu erzählen. Also frei hieß allerdings erstmal nicht, den Text frei nach dem Original, wie ich das heute oft mache, sondern frei im Sinne von, wir lernen das auswendig. Oder mein damaliger Märchen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Märchenlehrer sozusagen.
Märchenmentor.
Märchenmentor sage ich auch oft tatsächlich, finde ich irgendwie schöner, ja. Der hat immer gesagt, wir lernen die Märchen nicht auswendig, wir lernen sie inwendig. Das fand ich viel cooler. Es gibt ja so Leute, die sagen so krasse Sachen und da denkt man so, ja, das hat er jetzt so, sagt er jetzt so, was ist halt fancy klingt. Aber das war was, er hat das natürlich auch erklärt, damit konnte ich total viel anfangen, weil auswendig lernen muss man auch in der Schule. Und dann assoziiere ich persönlich damit so ein Runterrattern von allem Möglichen, was man halt so auswendig gelernt hat. Aber inwendig lernen, so hat er das uns erklärt, hieß halt, das Märchen, den Kern, das Herz des Märchens zu erfassen und sich zu eigen zu machen, aber auch sich da reinzugeben. Also wir haben nicht einfach nur gelernt, nachher ohne Text vor dem Publikum zu sprechen, sondern auch das Märchen wirklich durchdrungen zu haben. Und das ist viel mehr als einfach nur irgendwas runterbeten oder als etwas, wenn auch noch so schön, vorlesen. Es gab verschiedene Techniken, da gibt es ganz konkretes Handwerkszeug, was sich wahrscheinlich viel auch überschneidet mit Techniken zum generell freien Sprechen, was vielleicht auch Speaker und so sich aneignen. Aber halt auch so eine Ebene, die war für mich teilweise schwer zu greifen, weil die so abstrakt schien. Das war sowas, da hat der Märchenmentor heißt Rolf-Peter Kleinen. Ich werde ihn für immer und ewig in ehrfurchtsvoller und liebevoller Erinnerung haben. Also er lebt noch, Gott sei Dank, aber wir haben jetzt schon lange keinen Kontakt mehr gehabt. Aber der hat dann immer wieder Sachen gesagt wie, wenn ihr ein Publikum vor euch habt, dann ist es das eine, dass ihr nicht, wenn da 30 Leute vor euch sitzen, eine Person die ganze Zeit fixiert, das gibt so eine vermeintliche Sicherheit als Sprecherin, aber es ist das eine, dass man den Blick wandern lässt und alle mal anguckt. Das andere ist eine Ebene, die funktioniert irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen abstrakter. Er hat dann gesagt, auch in dem Moment, wo ihr den Menschen, der ganz rechts sitzt in eurem Publikum, gerade anschaut, kann sich der Mensch, der ganz links sitzt, mitgemeint fühlen. Und da wollte ich immer wissen, wie das gehen soll. Und er sollte mir ganz praktisch sagen, was ich dafür tun muss. Und das hat er nicht gemacht. Nicht, weil er es böse mit mir meinte, sondern er hat einfach gesagt, das ist, wenn du die Person mitmeinst, wenn du nicht vergisst, dass alle da sind und dass du nicht nur zu einer Person sprichst, dann passiert das automatisch. Und ich würde behaupten, ohne dass es dafür messbare Indikatoren gibt, dass ich das in den letzten 12 Jahren erlebt habe, dass sich Leute permanent mitgemeint gefühlt haben, wenn ich vor großen Gruppen erzählt habe. Also es ist dann doch noch gelungen, obwohl es für mich sehr schwierig zu begreifen war.
Also sehr viel gelernt in dieser Ausbildung.
Ja.
Und erzählst du jetzt hauptsächlich bekannte Märchen oder wirklich ihr eigene Märchen?
Sehr gemischt, wobei es noch eine dritte Kategorie gibt und das sind wahrscheinlich die ich am öftesten erzähle, nämlich unbekannte, aber nicht eigene. Also ich erzähle sowohl selbstgeschriebene und selbsterdachte, als auch manchmal Grimms Märchen, allerdings unter einigen Vorbehalten, das wäre nochmal ein anderes Thema. Und am eigentlich allerliebsten, ja, kann man schon so sagen, erzähle ich Märchen, die mir irgendwo begegnen, sei das in Büchern, sei das bei anderen Erzählern oder was weiß ich, im Leben halt, die kaum jemand kennt, die ich noch nie zuvor gehört habe und wo ich bei vielen Auftritten gemerkt habe, die hat niemand im Publikum jemals schon gehört. Ich frage auch manchmal. Die sind dann häufig zum Beispiel, ich habe kein besonderes Faible für Asien oder so, also in dem Sinne, aber ich lande immer wieder bei japanischen und chinesischen Märchen irgendwie. Die haben eine besonders feine Art der Weisheit, nicht so einen erhobenen Zeigefinger, manchmal auch so einen kleinen schönen Schalk noch, sowas Schelmisches, aber auch nicht so plump. Das spricht mich besonders an, die erzähle ich sehr, sehr gerne.
Du hast jetzt gerade schon das Wort Weisheit gesagt und es geht ja hier im Podcast um Weisheiten, nämlich um deine Weisheiten. Was hast du denn da mitgebracht? Was ist deine erste Weisheit?
Ja, also nachdem ich dir ja im Vorfeld so schön gesagt habe, ich habe meine drei Weisheiten schon, wir können eigentlich jetzt loslegen. Das war vor 2-3 Wochen, glaube ich. Sind in den 2-3 Wochen noch massenhaft weitere Weisheiten aufgetaucht. Nicht, weil ich so weise bin, sondern weil mein Kopf einmal anfing zu rattern und auf einmal ploppte alles Mögliche auf. Und jetzt habe ich dann nochmal umgedacht teilweise. Und meine erste ist, und damit schließe ich nämlich an den Märchenmentor, immer der Angst nach. Das ist für mich genauso wahr und wichtig wie auch schwierig bis heute, aber ich versuche es mir immer wieder zu sagen. Es gibt Angst, die wichtig ist, im Sinne von Warnung. Also es ist gut, dass man Angst hat, keine Ahnung, zu nah an einem tiefen Abgrund zu stehen oder so, wenn da nichts Schützendes mehr ist. Aber es gibt auch diese Ängste, und das kennst du bestimmt auch, könnte ich mir vorstellen. Da hat man eine Hemmung, eben eine Angst. Etwas hält einen zurück, aber etwas anderes, tief in einem drin, zieht einen auch immer wieder dorthin, genau dorthin. Und da habe ich mir eben zu Herzen genommen oder versuche es, wie gesagt, immer wieder, dieses immer der Angst nach, weil dieser Märchenmentor dann gesagt hat, da, wo diese Art von Angst auf dich wartet, da wartet etwas, was erlebt werden will, was gelebt werden will, und zwar von deinem tiefsten Innern. Da ist eigentlich etwas zu erfüllen, vielleicht eine Aufgabe sozusagen, also im märchenhaften Sinn eine Aufgabe, ne? Ja, genau.
Was war denn die größte Angst, der du bisher nachgegangen bist?
Oh, wow. Die größte Angst.
Oder eine, die dir jetzt spontan einfällt, wo du sagen würdest, das ist ein super Beispiel.
Also tatsächlich, eine fällt mir ein. Ich wollte, da war ich glaube ich 19, ach Quatsch, nee, da war ich 23, so. Meine Schwester hatte gerade Abi gemacht und die ist mit meiner Mama zusammen nach Italien gefahren, so als Geschenk nach dem Abi, und ich wollte aber auch nach Italien. Und ich wollte natürlich nicht deren Reise irgendwie da korrumpieren und damit mich reinmogeln, aber ich habe mich von denen noch im Auto mitnehmen lassen und dann, ich glaube, am Comer See oder irgendwo, ich weiß gar nicht mehr genau, wo es ewig her, habe ich mich raussetzen lassen und dann bin ich allein und ohne Geld, und ich meine wirklich ohne Geld, losgezogen und war, ich glaube am Ende waren es vielleicht 10 Tage oder so, war ich in Italien unterwegs. Das Einzige, was ich wirklich hatte, war mein viel zu schwerer Rucksack, völlig unpassende Schuhe dafür, dass ich sehr weite Strecken zu Fuß gegangen bin, und ein Interrail-Ticket. Aber was es, als ich 23 war, noch nicht so gab oder wo ich noch nicht so den Zugang hatte, war Internet. Das heißt, ich hatte nicht vorher viel gegoogelt, wie ich es heute vielleicht zu viel mache, und wusste nicht, dass die Züge in Italien, zumindest damals, zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens nicht fahren. Meine Idee war aber gewesen, ich sitze immer nachts im Zug und schlafe eher dann vormittags, wenn ich in einer neuen Stadt oder so angekommen bin. Jetzt musste ich aber die Nächte irgendwie irgendwo verbringen und habe in Italien auf Parkbänken geschlafen, in Bahnhofsvorhallen, in meinem Schlafsack, einfach so auf dem Boden gelegen und so, und habe Dinge gemacht. Also ja, das hätte ich früher nicht von mir gedacht, dass ich mich das je trauen würde. Aber es war cool, sehr abenteuerlich.
Hat dich das in dem Sinne geprägt, dass es auch was mit dem Thema Märchen erzählen zu tun hat?
Also in gewisser Weise würde ich sagen schon. In gewisser Weise trauen sich die Heldinnen und Helden in Märchen ja, wenn es gut läuft, die beängstigendsten Sachen zu machen, ne? Und es gibt im Märchen auch Scheitern und es gibt Tränen und es gibt Verzweiflung. Aber eben, wenn es gut läuft, geht am Ende alles gut aus. Und sich mal in Situationen zu begeben, die Angst machen und wo man zwischendurch vielleicht auch an seine Grenzen kommt, aber in dem Vertrauen, am Ende wird alles gut werden, das hat schon so eine Parallele zum Märchen für mich.
Und hast du für dich da so einen Weg erarbeitet, wo du sagst, stellst du dich der Angst, so bereitest du dich darauf vor, mit der Angst umzugehen?
Ich glaube, dass ich weniger diesbezüglich einen Weg entwickelt habe, als in der Frage, wie weiß ich denn, welcher Angst ich eigentlich nachgehen möchte, was diese besagte Angst ist, wo es heißt, immer der Angst nach, und wie weiß ich, dass etwas mich mit Angst erfüllt, weil es wirklich nicht gut wäre, das zu tun. Und das ist mehr so das, worauf ich mich konzentriert habe. Wenn ich nämlich dann auf mein Bauchgefühl höre, und das ist für mich dann das Entscheidende, und spüre, okay, nee, das ist nichts, wovor ich mich drücke, obwohl es eigentlich gut wäre und ne, so, sondern ich spüre einfach ganz und gar und überdeutlich, das tut mir nicht gut. Ich sollte das wirklich nicht machen, und das kann sich auf alles im Leben beziehen, dann höre ich auch auf mich. Also das ist zumindest mein, das, was ich so vorhab.
Also das heißt nicht blind der Angst nach und, oh Gott, es macht mir Angst, also muss ich mich ihm stellen, sondern eher im Prinzip auch so ein bisschen schon auch auf das Bauchgefühl hören und sagen, okay, gut, das ist jetzt eine Angst, der kann ich folgen, weil die Angst vielleicht auch unbegründet ist.
Mhm. Ja, genau, das trifft sehr gut, weil ich sag mal so als Beispiel sind so Ängste, da war jetzt vielleicht dieses abenteuerliche Alleinreisen durch Italien gar nicht so das beste Beispiel. Es geht mir bei mir ganz oft um so Ängste, die eher mit dem Selbstwertgefühl zu tun haben. Eher Sachen, wo ich denke, da bin ich doch gar nicht gut genug drin oder dafür. Und das ist dann schade drum. Also wenn mir jemand was anbietet, wenn sich das Leben mir anbietet mit Chancen und Möglichkeiten, dann aus lauter Selbstzweifeln zu sagen, nee, das probiere ich nicht mal aus, das ist halt schade. Und das ist das, was ich mit den Jahren immer mehr versuche zu verändern.
Sehr schön. Was ist denn Weisheit 2?
Ja, ich würde dann so ein bisschen anknüpfen an das erste, glaube ich. Also wie gesagt, es fällt mir schwer, drei rauszupicken. Aber ich nehme als zweites sowas, das nenne ich, wenn das Glück kommt, dann musst du es auch beim Schopfe greifen, packen. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie man genau sagt, aber du musst zupacken. Also ich habe in meinem Leben oft erlebt, dass ich mir sozusagen, man könnte sagen, wie durch glückliche Fügung oder was auch immer, woran man glaubt, Dinge eröffnet haben und Möglichkeiten geboten haben, wo mich manchmal der ein oder andere drum beneidet hat. Allein um diese Chance. Das Ding ist aber, dass ich, und deshalb sage ich, knüpfe an die erste Weisheit, viel zu oft in meinem Leben aus Angst heraus oder wie wir jetzt eben gesagt haben, aus eher unbegründeter Angst, diese Chancen nicht ergriffen habe. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, also so mich so auf die verpassten Chancen zu fokussieren und zu sagen, sowas kommt ja nie wieder jetzt, das ist jetzt ganz schlimm, und mich dann da so reinzugeben, dass sich da nie eine zweite Chance in der Art bieten wird. Das mag ja im Einzelnen so sein, bei der ganz konkreten individuellen Sache. Aber irgendwelche Chancen gibt's immer wieder. Also zumindest zeigt sich das in meinem Leben. Irgendwas kommt immer wieder. Und während ich bei manchem früher dann zu ängstlich oder zu langsam war, die Chance zu ergreifen, das Glück festzuhalten in dem Moment, wo es mir entgegenspringt, gelingt mir das jetzt immer öfter zuzupacken. Ich sag dir ein Beispiel, ja. Ich hätte wahrscheinlich vor 5 Jahren auf deine Einladung zu diesem Podcast hin gesagt, oh, ich fühle mich total geschmeichelt und ich fände das unglaublich spannend, sowas mal mitzumachen, da mal Gast zu sein. Aber ich glaube, da findest du interessantere Leute. Ich glaube, ja, vielleicht, wenn ich die nächste Fortbildung noch gemacht habe und noch mehr vorzuweisen habe als Erzählerin. Oder wenn ich irgendeinen Erzählerpreis gewonnen habe, sowas gibt's ja auch. Und dann können wir noch mal sprechen. So, dann bin ich vielleicht gut genug, so interessant genug und so. Und ich habe keinen Preis gewonnen. Ich habe es auch nicht versucht. Das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Und ich habe jetzt seit, ja gut, ich habe in den letzten 7 Jahren weitere Fortbildungen im Erzählen gemacht. Ich habe die letzten 12 Jahre immer wieder weitere Weiterbildungen gemacht. Aber darüber habe ich gar nicht nachgedacht, als du jetzt gefragt hast. Und ich finde das unglaublich schön. Ich bin richtig stolz auf mich, weil ich weiß, dass ich so noch vor einer Weile nicht reagiert hätte.
Und was hat sich in der Zeit getan? Waren es nur die Fortbildung oder was hat sich bei dir persönlich getan, dass du eben jetzt dann anders reagiert hast?
Die Fortbildungen waren es, glaube ich, gar nicht, obwohl das wunderbare Fortbildungen waren, die mein Erzählen voranbringen. Aber so meine innere Entwicklung, die es brauchte, um mich jetzt sowas zu trauen, das ist mehr eine langwierige Arbeit an meinem Selbstwertgefühl tatsächlich. Ich sitze heute noch hier, also jetzt, heute an diesem Tag und habe Angst, dass die Leute nachher denken, ja gut, war jetzt nicht gerade eine interessante Folge. So, das ist in meinem Hinterkopf präsent. Das kann ich nicht ganz abschalten. Wichtig ist, ich sitze trotzdem hier. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, verändert hat sich, dass ich diese Stimme manchmal noch in mir habe. Dieses Zweifeln, dieses, mach das nicht, du machst dich lächerlich. Das ist nicht für dich gedacht. Und ich mach's trotzdem. Und was das Schönste natürlich daran ist, ist ja zu merken, dass es dann immer wieder sich gar nicht bewahrheitet, diese Stimme in meinem Hinterkopf. Ich kann ganz oft merken, dass die Unrecht hatte. So, bestimmt nicht jedes Mal, aber je öfter ich das merke, desto öfter traue ich mich wieder Dinge. Und das ist so ein, ich überlege immer wieder, was übrigens das Gegenteil von einem Teufelskreis ist. Ich habe noch kein gutes Wort dafür, aber das ist so eine Aufwärtsspirale, sage ich mal. Ja, genau, das hat sich verändert.
Und fließt diese Veränderung in dir selbst auch in deine Märchen mit ein?
Ja, auf jeden Fall. Sowohl in die, die ich schreibe und erzähle, als auch in die, die ich nur erzähle, also die nicht aus meiner Feder stammen. Weil ich mich zum Beispiel auch da Dinge traue, die ich mich vorher nicht getraut hätte. Ich schreibe mehr so, wie ich es wirklich fühle und weniger kuratiert sozusagen. Und ich erzähle auch mehr, wie ich es fühle. Das konnte ich komischerweise ganz am Anfang vor 12, 13 Jahren mal sehr gut. Und dann hat das abgenommen. Und ich habe manchmal gedacht, je professioneller ich werden wollte, desto mehr dieses intuitive, leidenschaftliche und lebendige abgenommen. Und das wurde mir auch von manchen, die mir sehr nahe stehen, so zum Beispiel von meiner Mama und meiner Schwester, so gespiegelt. Das war hart zu hören, aber auch wichtig. Hart war es nicht nur, weil, wer hört schon gerne, dass die Qualität dessen, was er macht oder das Mitreißende daran so abgenommen hat. Es war aber auch deshalb hart, weil ich erstmal dachte, wie soll ich das wieder ändern? Ich habe ja gar nicht gemerkt, dass sich was verändert hat oder ich habe das ja nicht willentlich dahingehend verändert. Wie soll ich es wieder zurückändern? Ich habe mich da sehr überfordert gefühlt eine ganze Zeit lang. Und es war am Ende ein bisschen so, wie ich gesagt habe, in dieser Märchenausbildung am Anfang, dieses manche Dinge sind nicht greifbar zu erklären, also sondern eher so abstrakt. Am Ende war es so ein Zulassen. Ich lasse wieder zu, dass Leben dabei ist, dass Bewegung dabei ist. Das meine ich zum einen ein bisschen metaphorisch oder metaphysisch, Bewegung so im Inneren, in der Liebe zum Erzählen und zum Schreiben, aber auch Bewegung ganz wörtlich genommen. Also eine Zeit lang habe ich zum Beispiel aufgehört, meine Gesten und meine Mimik so einzusetzen, wie es gerade kommt. Und eigentlich bin ich jemand, das kommt zu mir. Wenn ich es zulasse, ist es da. Ich muss mich nicht zu künstlichen Gesten oder so zwingen. Aber ich habe das irgendwann irgendwie weggesperrt. Warum auch immer, war keine gute Idee. Aber jetzt erarbeite ich mir das zurück. Nicht, indem ich was ins Skript befolge, sondern indem ich zulasse.
Okay, das ist ja fast eine eigene Weisheit für sich zulassen.
Schon, ja.
Aber kommen wir zu der eigentlichen Weisheit 3. Was hast du da mitgebracht?
Also, last but not least, Ich weiß nicht genau, wie ich es formulieren soll, ja? Ich sag's mal so, wie es zu mir kam, so der Gedanke. Seltsame Menschen brauchen seltsame Beschäftigung. Also.
Okay, das musst du jetzt genauer erklären, ja.
Also, es ist so, dass ich so mehr oder weniger mein ganzes Leben, aber hauptsächlich in meiner Jugend, sehr uncool war. So richtig uncool. Und nicht mal uncool im Sinne von, ich habe zu den Nerds gehört, was ich persönlich sehr cool gefunden hätte, sondern ich habe einfach nirgendwo hingehört. Also ich habe eben erzählt, dass ich sehr idyllisch unter diesem Birnbaum mit meinen Ziegen saß. Ne? Man kann sich das als schöne Idylle vorstellen oder man denkt, ja, okay, und wo waren ihre Freunde, wo waren ihre Hobbys, wann ist sie ausgegangen, wann hat sie ihr Leben als Jugendliche gelebt? Ich habe mein Leben gelebt, aber eben etwas seltsam, also ich bin nicht ausgegangen und ich war so brav, dass meine Mama ganz stolz auf mich war, als einmal ich von einem Telefonat aufgelegt habe und gesagt habe, Mama, drei Freundinnen kommen mich gleich abholen und dann brechen wir ins Freibad ein. Da war ich vielleicht so 17, 18 oder so und sie, oh, wie schön, Schatz, cool, viel Spaß. Und das hat sie ganz ehrlich gemeint, weil ich ihr viel zu brav war. Weil ich halt wirklich die war, die mit ihren Ziegen, Katzen, ach, was wir nicht alles hatten, Hühnern, Enten und so, auf der Weide rumsaß und Gedichte geschrieben hat. Und das fand sie jetzt nicht schlecht per se. Aber ich glaube, sie hat sich immer gewünscht, dass ich auch mal mit Menschen zu tun habe und mit meinesgleichen und Gleichaltrigen und so weiter. Und es kam halt viel zu kurz. Die Sache ist die, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, die Erinnerung drückt ja manchmal. Ich glaube, mich hat das alles gar nicht so sehr belastet, sondern ich war ziemlich zufrieden, wie es war. Ich habe mir aber auch teilweise sagen lassen, dass nicht nur komisch ist, dass ich Gedichte schreibe, statt tanzen zu gehen, sondern auch noch, was für Gedichte ich schreibe oder wie. Also ich habe halt schon immer eine Wortwahl gehabt, die total altmodisch oder vielleicht nicht altmodisch, sondern altertümlich gewirkt hat. Und für mein Alter auch völlig unpassend, völlig untypisch. Und wo tatsächlich, ohne meiner Mama jetzt damit irgendwie was Böses unterstellen zu wollen oder zu nahe zu treten, sie hat halt mal, als ich eine Jugendliche war, gesagt, da habe ich öfter noch meine Gedichte ihr vorgelesen, da hat sie mal gesagt, ach Schatz, weißt du, das ist wieder so ein schönes Gedicht, so von der Botschaft oder vom Thema, aber kannst du nicht ein bisschen moderner schreiben? Also das Thema und so beibehalten, aber dich moderner ausdrücken. Und ich war sehr verletzt und habe auch gesagt, zum Glück, dass ich konnte früher nicht immer sagen, nein, ich mache das so, wie ich denke. Aber da habe ich gesagt, nein, das ist meine Art. So kommt das aus meinem Herzen, so kommt das aufs Papier. Und dann war auch natürlich in Ordnung, ne? Und viele Jahre später wurde ich Märchenerzählerin und plötzlich war mein Hang zu altertümlichem Sprechen, zu alten, ungewöhnlichen Worten genau das Richtige. Und das meine ich mit seltsame Leute brauchen seltsame Beschäftigungen. Also es ist doch gar nicht schlimm, wenn man ein bisschen seltsam ist, solange man sich selber dafür nicht verurteilt, solange man sich selber mag und sich erlaubt, sich auf den Weg zu machen, das dazu Passende zu finden. Und bei mir war das gar nicht so eine bewusste Suche. Ich bin aber irgendwann auf diese Weiterbildung zum Märchenerzählen gestoßen. Und als ich dort angefangen habe, wusste ich, okay, das ist das, was schon immer zu mir gehört hat. Und ja, das war meine dritte Weisheit.
Das ist eine sehr schöne Geschichte. Du hast ja gesagt, für dich war das alles normal. Also für dich hat dir gar nichts gefehlt, dass du nicht unterwegs warst, dass du nicht so viele Freunde hattest und so. Für dich war das alles normal. Wenn jetzt eine Person in deiner Situation ist oder wäre und aber vielleicht sich gar nicht so wohl damit fühlt, weil sie denkt, dass andere das nicht gut finden. Was würdest du dieser Person empfehlen?
Ich würde ihr empfehlen, dass sie in sich forscht, was sie denn wirklich glücklich macht. Also ich kann mir gut vorstellen, ich kann mich gut da reinversetzen in Menschen, die als seltsam betrachtet werden oder sich selbst seltsam finden, irgendwie unpassend. und dann denken, ah, so sollte ich nicht sein, sich vielleicht für das entschuldigen, was sie sind oder wer sie sind. Aber wenn solche Menschen den Mut haben oder sich selbst die Erlaubnis geben, in ihr Inneres zu horchen und zu fühlen, was sie denn wirklich glücklich macht, dann könnte ja im Bestfall dabei rauskommen, nicht nur, was ich aktuell tue, was andere komisch finden, macht mich glücklich, sondern vielleicht wäre es eine Idee, ich guck mal, ob es noch andere Menschen gibt, die so ähnlich sind. Das ist mir nämlich auch vor ein paar Jahren passiert. Ich habe nicht bewusst gesucht, aber ich habe nach all der Zeit, wo ich immer die Seltsame war und wirklich nicht viele Freunde hatte, eine Freundin gefunden. Meine beste Freundin seit 5,5 Jahren, die genauso seltsam ist wie ich, auf ihre Art. Mit anderen Dingen. Aber wir sind beide seltsam und passen nicht so recht zu den anderen. Und jetzt haben wir einander. Und es gibt diese Menschen überall da draußen. Man muss nicht gleich sein, um im Herzen verwandt zu sein. Und ja, macht euch auf die Suche, würde ich sagen.
Macht euch auf die Suche. Und auch sehr schön, man muss nicht gleich sein, um im Herzen verwandt zu sein. Sehr schön. Damit haben wir eigentlich drei Weisheiten oder wir haben drei Weisheiten, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, wir hatten ja auch viel aus deiner Kindheit, hast du erzählt, aber wenn du jetzt nochmal in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich und vielleicht würde sie gerade unter dem Birnenbaum sitzen und du würdest da so plopp auftauchen, was würdest du dir selbst erzählen oder sagen oder raten?
Ich glaube, ich würde zu mir sagen, schön, dass du diese Gedichte schreibst. Genieß es, hier zu sitzen, so friedlich mit deinen Tieren und unter diesem Baum. Schreib, aber trau dich auch zu erzählen, zu sprechen. Ich habe damals kaum gesprochen in der Öffentlichkeit. Ich war extrem schüchtern, wirklich extrem. Und ich würde mir, glaube ich, Mut zu sprechen, das, was ich schreibe, auch hören zu lassen.
Sehr schön. Cool, das waren schöne Worte zum Abschluss. Dann sage ich danke für deine Zeit, danke, dass ich hier sein durfte, danke für deine Märchen.
Ich danke dir, dass du hergekommen bist und wir geredet haben.
Gerne und ja, schön. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das waren die drei Seiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreiseiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.